Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Okay, jetzt mal ehrlich. Einreichung medizinischer Kosten bei der privaten Krankenversicherung. Wie sexy klingt dieses Thema so auf den ersten Blick für dich? Für Investoren und immer mehr Kundinnen ist das offenbar sogar sehr sexy, denn ein österreichisches Startup hat dafür kürzlich 6 Millionen Euro bekommen, um diesen Service auszubauen. Aber bevor wir uns ins Interview stürzen, gibt es noch eine kurze Werbebotschaft. Warum in 2D, wenn es auch in 3D geht? Das Metaverse ist einer der wichtigsten Tech-Trends der Welt und man kann darüber nicht mehr nur fachsimpeln, sondern auch direkt hineinspringen. Bestes Beispiel dafür ist der brandneue Kia Cosmos im Metaverse. Dem südkoreanischen Autohersteller Kia gelingt es mit dem Metaverse, das Tennis-Mega-Event Australian Open nach Österreich zu bringen. Im Kia Cosmos kann man täglich und kostenlos Tennis-Talks mit Laola 1, einen Live-Ticker mit den aktuellen Spielständen und einen virtuellen Showroom nutzen, um den neuen Kia Sportage in 3D zu bewundern und auch gleich eine Testfahrt zu buchen. Geheimtipp für alle, die noch keine VR-Brille haben: Im Metaverse wird eine Meta Oculus Quest verlost. Umgesetzt wird das Metaverse-Erlebnis mit dem Partner-Startup Spatial und wie es sich fürs Web 3 gehört, kann man sich auch mit MetaMask anmelden. Also rein ins Kia Cosmos Metaverse unter kia.com/at/metaverse. Wir wünschen viel Spaß. So, und jetzt ist es soweit. Jetzt begrüße ich recht herzlich im Podcast Sebastian Gruber, den Mitgründer und CEO von HiHealth. Hi Sebastian.
Hallo Jakob, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Schön, dass du heute mit dabei bist. Jetzt mal direkt gefragt, ich habe es Anfang frech angesprochen, aber wie sexy finden deine Freunde, deine Familie das Thema, wenn du über dein Startup erzählst?
Ich habe irgendwann aufgehört, in die Details der Kostenerstattung einzusteigen. Ich selbst finde es ja auch ein ganz schreckliches Thema in Wahrheit, weil es natürlich sozusagen painful ist an vielen Stellen, und insofern haben wir aus der Not quasi eine Tugend gemacht und ein Startup dazu, und unser Ansatz ist ja, dieses Thema komplett zu vereinfachen, beziehungsweise das ganze Thema Rückerstattung eigentlich in den Hintergrund verschwinden zu lassen.
Okay, also ihr macht es eine unangenehme Sache möglichst einfach, wenn ich es richtig verstehe. Erzähl mal, also, wie funktioniert es in der Praxis, wie verwende ich euch?
In der Praxis ganz einfach, wenn du in Deutschland bist. In Österreich sind wir aktuell noch nicht am Markt, aber in Deutschland gibt es zwei Möglichkeiten, uns zu verwenden. Du kannst dir die App im App Store runterladen und deine Versicherungsdaten hinterlegen und über ein bis zwei Klicks all deine Rückerstattungen bei deiner Versicherung einreichen über uns. Wir sind mittlerweile die bestgeratete App im Bereich der Rückerstattung in Deutschland, sehr erfolgreich. Der zweite Weg, wie du uns nutzen kannst, ist über unsere Bezahlservices. Wir integrieren gerade einen Bezahlbutton bei vielen Online-Händlern, jetzt auch bei lokalen Apotheken. Also wir arbeiten mit einer Plattform mit mehreren tausend lokalen Apotheken zusammen, wo die Kunden direkt über HiHealth bezahlen können. Und das funktioniert so: Du gehst zur Apotheke, bestätigst deinen Einkauf über die HiHealth-App und wir rechnen alles im Hintergrund mit der Privatversicherung ab und deine Versicherung erstattet dir den Rechnungsbetrag dann direkt auf dein Konto. Du musst dich um nichts kümmern.
Okay, verstehe ich das richtig. Also da ist der PayPal-Button, der Apple Pay-Button und dann der HiHealth-Button daneben künftig.
Korrekt. Nur mit dem Unterschied, dass der HiHealth-Button sich auch um deine Einreichungen kümmert.
Okay, alles klar. Also dann habt ihr zwar das Health im Namen, aber ihr seid ja eigentlich ein Fintech oder ein Insurtech.
Also wir sind an der Schnittstelle dieser drei Bereiche, würde ich sagen. Also Healthtech auf der einen Seite natürlich, weil wir mit sehr sensiblen Gesundheitsdaten auch umgehen müssen und da unsere Systeme auch sehr stark in diesem Bereich einfach auslegen haben müssen. Fintech und Insurtech natürlich das Thema Bezahlung, was wir lösen, und Insurtech klarerweise, weil wir mit Versicherungen arbeiten und auch das Leben der Versicherer vereinfachen wollen. Irgendjemand muss am Ende diese ganzen Belege ja ansehen, und je strukturierter und einfacher die in der Versicherung auftauchen, desto besser.
Okay. Ich habe auf eurer Webseite eine lange Liste an Versicherungen aus Deutschland entdeckt, mit denen ihr mittlerweile zusammenarbeitet. Jetzt so grob geschätzt, das wären wahrscheinlich so mehr als 80-90% der in Deutschland vertretenen Versicherungen. Wie habt ihr geschafft, mit denen Kooperationen zu schließen? Kommen die am Ende eh nicht um euch herum?
Genau, wir arbeiten tatsächlich mit 90% der Versicherungen in Deutschland zusammen. Mit denen wir nicht zusammenarbeiten, hat es datenschutzrechtliche Gründe. Also wir wollen eine Win-Win-Situation für Versicherungen und Versicherte schaffen. Versicherungen profitieren dadurch, dass wir strukturierte Daten an die Versicherung geben können. Insofern gibt es an der Stelle auch wenig Widerstand gegen uns, weil wir am Ende des Tages der Versicherung ja auch helfen wollen.
Okay, das heißt, ihr schafft eine hoffentlich Win-Win-Situation. Auf der einen Seite quasi der Patient, auf der anderen Seite die Krankenversicherung. Und ihr seid in der Mitte. Jetzt, wie funktioniert das dritte Win? Also wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Was habt ihr davon, die Sache zu erleichtern?
Also wir haben die Versicherungen auf der einen Seite, wo wir gerade bei in der Zusammenarbeit mit den Daten, die wir also mit den strukturierten Daten, die wir an die Versicherungen geben, Geschäftsmodelle erschließen. Und auf der anderen Seite binden wir die Händler, über die unser Bezahlservice benutzt werden kann, ja auch aktiv in dieses Dreieck, sage ich mal, mit ein. Und über jede Bezahlung erhalten wir eine Transaktionsfee. Das ist vergleichbar mit PayPal, Klarna, und darüber finanzieren wir uns.
Okay, alles klar. Und mit Händler meinst du die erwähnten Apotheken und so weiter und so fort? Also da gibt es wahrscheinlich immer mehr Online-Shops, wo ich Medikamente kaufen kann.
Genau, das geht von beispielsweise Online-Apotheken, stationären Apotheken jetzt im letztgenannten Fall, Telemedizinanbietern, Optiker, Online-Heilmittel, Anbieter und. Also die Bandbreite ist mittlerweile sehr, sehr groß. Und wir sehen im Markt auch eine Dynamik, dass immer mehr Händler auch natürlich Online-Produkte anbieten, was uns an der Stelle in die Karten spielt und wir uns aber natürlich auch ganz aktiv zum Umsehen, auch Bezahllösungen für Offline-Produkte anbieten zu können. Also wenn der Kunde jetzt tatsächlich in die physische Apotheke geht, dass wir an der Stelle auch verfügbar sind.
Okay. Ist eigentlich das elektronische Rezept, da gibt es ja, glaube ich, auch lange und schwierige Entwicklungen in Deutschland dazu. Ist das für euch oder wäre das ein super Boost fürs Geschäft? Weil dann, das würde bedeuten, dass noch viel mehr Medikamente im Internet gekauft werden, als dass man ums Eck geht und in den stationären Handel.
Also das E-Rezept wird für uns viel Wind in die Segel bedeuten, weil viel mehr Rezepte online abgewickelt werden, also über Online-Apotheken oder auch über Plattformen, welche mit stationären Apotheken zusammenarbeiten. Insgesamt wird es viel einfacher für den Endverbraucher, an Medikation zu bekommen und damit dann auch sozusagen in einer voll digitalen Journey mit uns in der Wertschöpfungskette können wir natürlich den ganzen Teil Einreichung und Bezahlung im Hintergrund abwickeln.
Okay. Was ist da der Status quo? Meinem Verständnis nach hakt es ja noch ein wenig. Mittlerweile kann man ja rezeptfreie Medikamente ja online ganz einfach kaufen, aber bei den rezeptpflichtigen, was ja der ganz große Teil des Marktes ist, da hakt es offenbar noch, oder?
Also man kann aktuell schon rezeptpflichtige Medikamente online kaufen. Da sind wir auch sozusagen schon mit Partnern unterwegs. Das E-Rezept an sich wird pilotiert in der gesetzlichen Versicherung in Deutschland, in einigen Regionen, werden nur ein, zwei Schleifen gedreht werden müssen. Bis das flächendeckend ausgerollt wird, ist meine Einschätzung. Und dann wird es auch in absehbarer Zeit in den Privatversicherungsmarkt gehen.
Alles klar. Beschreib nochmal, wenn ich jetzt auf diesem High-Health-Button klicke, was passiert da eigentlich im Hintergrund? Also gebe ich da dann meine Kreditkartendaten an und kriege dann eine Überweisung zurück? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, du kannst deine bevorzugte Bezahlmethode bei uns hinterlegen, sei es Kreditkarte oder eine Debitkarte oder auch ein Lastschriftmandat bei uns abschließen. Das ist die Bezahlmethode, mit der wir dann den Rechnungsbetrag von dir einziehen. Im Hintergrund passiert Folgendes, dass wir erhalten die Dokumente vom Händler, die wir bei der Versicherung für dich einreichen können. Das heißt, wir reichen direkt bei der Versicherung ein. Die Versicherung startet den normalen Rückerstattungsprozess auf Versicherungsseite. Also da müssen keine Prozesse geändert werden. Das ist im normalen Day-to-Day-Business. Und die Versicherung erstattet den Rechnungsbetrag auf dein normales Konto zurück. Also da gibt es gar keinen Unterschied. Der einzige Unterschied ist, dass wir beispielsweise dann nach 14 Tagen das Geld von dir einziehen. Das heißt, in vielen Fällen hat die Versicherung bis dahin erstattet. Du musstest also nicht in Vorleistung gehen. Und wir ziehen das Geld dann ein und geben es an den Händler weiter. Und an der Stelle hatte jeder, sozusagen die Versicherung hatte strukturierte Daten, konnte sehr einfach die Kostenerstattung vornehmen. Du als Kunde musstest nicht in Vorleistung gehen, musstest dich nicht um den administrativen Aufwand im Hintergrund kümmern. Und der Händler hat sozusagen auch ein USP auf der eigenen Seite, weil das natürlich seinen Usern sehr einfach macht, rückerstattungspflichtige Produkte sozusagen an den Kunden zu verkaufen.
Okay, also durchaus komplexe Sache. Auf die Idee muss man auch mal kommen, oder? Also habt ihr euch das von Anfang an so rausgemalt oder entsteht das im Prozess des Startups?
Es entsteht im Prozess. Wir sind gestartet mit der einfach Prämisse, den Zugang zum Gesundheitsmarkt so einfach wie möglich zu machen. Und das Thema Rückerstattung ist einer der größten Painpoints, wenn es ums Thema Versicherungen geht. Und um dieses Thema Rückerstattung wirklich in den Hintergrund rücken zu lassen, muss man auch das Thema Bezahlung angreifen. Also das sind die zwei Seiten der Medaille. Und nur wenn du beides löst, kannst du den Rückerstattungsprozess, so wie wir ihn heute kennen, eigentlich fast komplett verschwinden lassen aus der Kundenperspektive. Und das ist genau unser Ziel. Also, dass wir diesen Mehrwert einfach generieren, jetzt also aktuell in Deutschland, aber auch über Deutschland hinaus, sehen wir in vielen Ländern eigentlich die gleichen grundlegenden Prozesse.
Okay. Jetzt sitzen wir, glaube ich, beide im schönen, wenn auch kalten Wien. Naheliegende Frage, wann kommt ihr nach Österreich oder sagt ihr, jetzt haben wir eh den großen deutschen Markt, jetzt kommen noch größere Märkte, was ist USA und China oder so? Was ist die Strategie?
Also wir schauen immer wieder auch auf den österreichischen Markt und vielleicht kommen wir früher auf den österreichischen Markt als ursprünglich geplant. Das machen wir immer auch so ein bisschen opportunitätsabhängig. Aber ganz klar ist, der österreichische Markt war keine Priorität von Anfang an, weil wir unser Modell am deutschen Markt, der einfach um ein Vielfaches größer ist, testen wollen. Und im Anschluss sind natürlich andere große europäische Märkte auch auf der Roadmap. Und das Thema USA, Asien ist natürlich auch nach einer der nächsten Runden wahrscheinlich recht nahe.
Okay, alles klar. Kommen wir gleich zum Thema Runden. Jetzt habt ihr ja kürzlich bekannt gegeben, 6 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde. Erzähl mal ganz kurz, wer ist da an Bord gekommen? Was passiert mit dem Geld?
Genau, also wir haben zum einen Bestandsinvestoren wie Speedinvest, Harmstorm, haben nochmal nachinvestiert, wo wir auch sehr stolz drauf sind. Und zum anderen sind auch neue VCs mit an Bord gekommen. FinVC aus den USA, Haymaker auch aus den USA. Beide Firmen ganz stark im Bereich B2B, Fintech oder Payment unterwegs. Was für uns auch sehr wichtig war, einfach dieses Know-how und Netzwerk damit an Bord zu bringen. Also auch nicht nur die Kapitalseite zu stärken, sondern auch unser Netzwerk und das Know-how an der Stelle zu erhalten. Und auf der anderen Seite haben wir auch mit Nina Capital, einem Health-Tech-Fonds aus Barcelona, einen ganz großartigen Partner mit an Bord gebracht. Also wir hatten jetzt schon Gelegenheit, mit den Kollegen zu arbeiten. Das macht sehr viel Spaß und ich freue mich jetzt eigentlich auf die nächsten Monate.
Okay, alles klar. Also neue Investoren aus den USA und aus Spanien. Damit sind ja die nächsten Märkte vielleicht sogar schon vorgezeichnet. Oder ist den Investoren das am Ende egal, Hauptsache ihr wächst?
Das ist relativ egal, den Investoren. Also es geht hier um Wachstum. Es geht um ganz bewusst sich die richtigen Märkte herauszupicken. USA ist natürlich immer Thema. USA ist, muss man aber auch sagen, ein extrem hart umkämpfter Markt. Ich glaube, das tut uns jetzt auch gut, in Europa nochmal den ein oder anderen Markt zu erschließen, bevor es dann in die USA geht.
Okay, alles klar. Wie schwer war es eigentlich in der aktuellen Lage, Geld zu raisen? Man hört ja überall, dass die VCs auf der Bremse stehen, große Finanzierungsrunden gibt es ganz selten, es gibt Downrounds und so weiter und so fort. Wie war es für euch, in dieser Situation zu raisen oder sogar raisen zu müssen?
Also wir waren in der glücklichen Situation, nicht raisen zu müssen. Wir hatten eben, als die Turbulenzen am Markt zum ersten Mal aufgetaucht sind im Mai, haben wir relativ zügig unsere Pläne überarbeitet und haben sozusagen uns darauf fokussiert, einfach möglichst lange Runway zu haben. Sind dann im Herbst ins Gespräch gekommen, mit Haymaker im Speziellen. Und dann hat sich dieser Fit eigentlich ganz gut herausgestellt. Und dann kam es zur Runde. Also das war wirklich sehr, auf der einen Seite überraschend, natürlich auch extrem positiv und glücklich. Und wenn ich spreche mit vielen Gründern anderer Unternehmen, wo man diese aktuelle Situation deutlich härter spüren. Und also ich merke es auch bei Gesprächen mit Venture-Capital-Gebern, die einfach sagen, der Dealflow ist weiterhin eigentlich hoch, aber die Finanzierungsentscheidungen werden viel konservativer getroffen momentan. Was wahrscheinlich auch gut ist, weil ich glaube, es gab eine gewisse Überhitzungstendenz 21 und es ist gut, wenn sich das jetzt wieder ein bisschen beruhigt. Ich hoffe nur, dass es sich nicht zu lange beruhigt, weil ich glaube, viel interessante Startups da natürlich das bezahlen würden, wenn es zu lange trocken bleibt.
Ja, aber umgekehrt gedacht, wenn es ihr 2021 geraced hättet, dann hättet ihr vielleicht 12 Millionen raisen können und jetzt sind es nur 6 geworden. Hat man dann vielleicht auch ein bisschen Bedauern zu sagen, jetzt habe ich dieses sehr gute Zeitfenster ein bisschen verpasst?
Nein, 2021 waren wir noch nicht da, wo wir jetzt sind. Insofern ist das okay. Das ist ja jetzt auch noch kein, das ist nicht das Ende der Fahnenstange, wo wir jetzt sind. Also ich glaube, also den Umständen entsprechend sind wir oder bin ich jetzt wahnsinnig happy, wie das jetzt gelaufen ist und kann mich da gar nicht beschweren. Wir haben jetzt genug Reserven, um das Team weiter aufzubauen, um die nächsten 18 Monate einfach voll Gas zu geben. Und dann hoffe ich, oder dann bin ich überzeugt, dass sich dieses ganze Thema rund um die Investitions- und Finanzierungsrunden auch wieder weiter beruhigt hat und wir da wieder in einen sozusagen sehr soliden Markt eigentlich die nächste Runde raisen können.
Was muss man da heute aktuell vorweisen, um eine größere Finanzierungsrunde machen zu können? Sind es dann am Ende wirklich so die harten Finanzzahlen, wo man zeigen muss, ich kann in 18, 24 Monaten profitabel sein, ich habe Recurring Revenue und so weiter. Ist das das, auf was die Investoren schauen?
Ja, es wurde immer auf die harten Zahlen geschaut. Ich glaube, das ist auch eine Mehr, dass gar nicht auf Fundamentals geschaut wurde. Ich glaube, jetzt umso mehr und man muss jetzt einfach sehr klar zeigen, wie man zur Profitabilität kommt. Punkte wie Profitabilität oder Margen an sich sind viel, viel wichtiger. Von daher, glaube ich, ist auch eine gesunde Entwicklung am VC-Markt, glaube ich, einfach wieder stärker auf die Fundamentals zu schauen.
Okay, alles klar. Das wollte ich natürlich nicht suggerieren zuvor, dass die gar nicht auf die harten Zahlen geschaut haben, aber so manche Blase, da denkt man sich dann, wer hat eigentlich die Due Diligence bei FTX gemacht und wie war das nochmal bei WeWork? Das sind ja auch ganz große, renommierte Geldgeber ins Fettnäpfchen getappt, aber gut, das sind andere Geschichten.
Ich glaube, es gab eine gewisse FOMO am Markt und die Logik war ja einfach bei vielen Plattformen einfach zu wachsen, weil es kann nur eine geben und da war die Logik aus VC-Sicht ja die richtige, sozusagen viel Geld zu investieren, dass sich der Markt jetzt kurzfristig gedreht hat, hat die Karten neu gemischt, jetzt gibt es eine neue Ausrichtung und neue Spielregeln und wir müssen uns alle daran halten und so gut wie möglich weitermachen.
Okay. Und welchen Eindruck hast du, welche Geschäftsmodelle ziehen derzeit? Also ihr seid ja auch im B2B-Business unterwegs und am Ende schon irgendwie am Consumer-Markt mit einer Brand unterwegs, aber das Geschäftsmodell ist sehr stark B2B-orientiert. Ist das auch ein Asset, was man vorweisen kann in der aktuellen Phase, wenn man Geld von Investoren haben will, oder?
Ich glaube, der B2B-Ansatz erleichtert momentan vieles. Also bei uns ist insofern speziell, wir sind in einer sehr, sehr konservativen Industrie, also Healthcare, Insurance, Payment auch, also hochreguliert. Und an der Stelle ist sicherlich das Thema, man muss sehr viel vorab investieren, um sozusagen hier mitspielen zu dürfen. Aber wenn man es geschafft hat, kann man mit sehr großen Spielern Partnerschaften eingehen, die dann auch sehr langfristig und sozusagen für alle Seiten sehr attraktiv sein können. Das hat uns, glaube ich, sehr stark geholfen. Insofern ist für uns der B2B-Engel war definitiv der richtige. Ich glaube, man sieht bei vielen Startups, gerade im Health-Tech und im Insurtech-Bereich, dass die sich immer stärker auf die B2B oder B2B2C-Richtung ausrichten, weil es einfach auch sehr schwierig ist, gerade im Gesundheitsmarkt, wo Leute gewöhnt sind, dass man nicht für Gesundheitsleistungen zahlt, dann doch für digitale Leistungen zu zahlen, glaube ich, ist ein Gewöhnungsprozess, in dem wir uns alle gerade befinden und mit dem wir uns wahrscheinlich anfreunden müssen über die nächsten Jahre.
Was ist eigentlich eure große Vision? Man hat ja in den vergangenen Jahren gesehen, dass so auch ganz große Player wie Apple oder Amazon, die wollen auch in diesen Health-Markt rein, auf unterschiedlichen Wegen natürlich. Aber ist es am Ende dann so eure Vision, dass man vielleicht einmal an so einen großen Riesen-Exit machen kann oder eine Partnerschaft, so wie, was nicht jetzt Stripe mit Amazon eine Riesenpartnerschaft macht und ist jetzt ja auch im Payment-Bereich, ist das so die Stoßrichtung, also quasi eher so Richtung Tech-Player als Richtung Oldschool-Versicherung?
Wir sehen uns als Tech-Player und wollen einfach aus dem, was wir bislang auch aufgebaut haben, wir legen diesen Fintech-Layer über den ganzen Healthcare- und Versicherungsmarkt. Wir reden hier von einem Markt, der ist 1,5 Trillionen groß aktuell. Also das ist ein hinreichend großer Markt, global 250 Milliarden allein in Europa. Hier diesen Fintech-Layer aufzubauen, das ist, wo wir spielen wollen und was wir lösen wollen in Zukunft. Und die Frage, ob wir jetzt an Amazon oder eine Versicherung verkaufen wollen, ich glaube, idealerweise stellt sich die nicht, weil wir sozusagen self-sustained weiter wachsen können. Wo es dann am Ende hingeht, das wird sich zeigen. Aber unser Ziel ist erstmal, selbstständig zu wachsen und nicht direkt akquiriert zu werden.
Alles klar. Noch eine letzte Frage. Du hast ja noch ein ganz besonderes Asset in deiner Firma. Der ist jetzt heute leider nicht dabei, weil er, glaube ich, im Homeoffice sitzt. Aber Frederik de Bon ist ja einer der Vorzeigegründer in Österreich, natürlich bekannt durch den Exit von Meshuggah als einer der Mitgründer. Erstens mal, ich hoffe, ihm geht's gut. Und zweitens, ist Frederik dann auch quasi einer, der bei solchen Finanzierungsrunden mit einem wahrscheinlich sehr guten Netzwerk ordentlich pushen kann, oder?
Also zum ersten Teil deiner Frage, dem Frederik geht's sehr gut. Der arbeitet heute von zu Hause. Wir haben ja ein Hybrid-Working-Modell bei uns in der Firma und er nutzt das heute. Zum zweiten Teil deiner Frage, das Netzwerk vom Frederik hilft natürlich immens und auch sozusagen die Erfahrung bei Meshuggah ist extrem wertvoll, hilft uns in der Firma, weil er einfach schon viele Sachen gesehen hat und bei vielen Sachen dabei war. Und von dem her ist das wahnsinnig wertvoll.
Alles klar, super. Sebastian, vielen Dank fürs Interview.
Jakob, danke dir und bis bald.